In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer, was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Gewänder hat, der gebe eins davon dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen und fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen, misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Das Volk war voll Erwartung und überlegte im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk und verkündete die frohe Botschaft. Hilf uns, so haben wir eben im Tagesgebet gebetet, hilf uns, dass wir unsere Herzen bereiten, damit Weihnachten für uns, damit wir bereit werden für das Geschenk der Erlösung und damit Weihnachten für uns ein Tag der Freude und der Zuversicht werde. Es ist, als würden wir in dieser bedrängten Zeit uns viel mehr noch nach dieser Freude und nach dieser Zuversicht, nach dieser Hoffnung sehnen, die kein Mensch uns rauben kann. Damit Weihnachten für uns ein Tag der Freude und der Zuversicht werde. Ja, man hat doch den Eindruck, je düsterer es wird und je dramatischer die Situation ist, umso stärker müssen die Christen Hoffnung verbreiten, müssen sie den Menschen Mut machen, die aus dem tiefen Bewusstsein kommt, dass das Heil uns niemals irgendein Mensch bringen wird, sondern dass das Heil und die Rettung immer nur gnadenhaft von Gott empfangen werden kann. Gerade in dieser Situation erfahren wir doch eine gewisse Machtlosigkeit. Vielleicht tut es uns gut, wenn wir diese Machtlosigkeit erfahren. Wenn wir uns wieder neu bewusst werden, dass wir alles vom Herrn erwarten und erhoffen müssen. Seit vielen Jahrzehnten ist für mich ein Wort aus einer Legende, aus dem Leben des heiligen Martin, ein großer Trost. Wahrscheinlich habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich habe diese Legende nirgendwo gefunden, schriftlich. Ich habe sie in keiner Biografie gelesen. Auch vor vielen Jahrzehnten hat sie mir jemand erzählt und ich habe sie nicht mehr vergessen, wo der heilige Martin offensichtlich einmal unter Räuber gefallen ist, gefangen war und wie er später gefragt wurde, Martin, in dieser Zeit hattest du denn da keine Angst? Und der heilige Martin gibt die tröstliche Antwort, ich habe mich nie so sicher gefühlt. Und als die Menschen erstaunt ihn anschauen, da gibt er weiter zur Antwort und sagt, da, wo die Not am größten ist, da ist Gottes Hilfe auch am stärksten. Es ist meine Bitte an euch, dass wir diese frohe Zuversicht an andere weitergeben. Ja, es ist geradezu eine flehentliche Bitte, dass wir nichts tun, was zur Spaltung in der Gesellschaft beiträgt. Auch wenn der andere vielleicht auch bei mir in der Kirchenbank sitzt und wenn der andere vielleicht auch eine etwas andere Meinung hat als ich, liebe ihn von ganzem Herzen. Denn die Spaltung ist immer ein Einfallstor für das Böse. Wir müssen alles tun, um die Spaltung zu überwinden. Und wir müssen alles tun, um ein wenig den Menschen ein wenig Freude, ein wenig Mut, ein wenig Hoffnung zu geben. Der heilige Paulus hat es so wunderbar gesagt, eure Güte werde allen Menschen zuteil. Und es ist das Wort, das im Hintergrund auch dessen steht, was der heilige Johannes der Täufer, den verschiedenen Menschengruppen geraten hat, den Menschen, die zu ihm kommen, wer zwei Gewänder hat, gebe eines von dem, eines davon dem, der keines hat, wer Essen hat, handle ebenso. Den Zöllnern rät er, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist, den Soldaten misshandelt, erpresst niemand. Eure Güte werde allen Menschen. Lasst die Menschen nichts Böses, sondern Gutes erfahren. Sie lechzen doch so sehr danach, ein gutes Wort zu bekommen, ein freundliches Lächeln zu empfangen, ein wenig Trost zu bekommen. Eure Güte werde allen Menschen zuteil. Und der heilige Paulus verlangt noch etwas, was uns gerade in dieser Zeit fast unmöglich erscheinen mag. Er sagt zu uns: Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Das ist genau, was Jesus getan hat, als er vor dem Grab des Lazarus stand und als er gesagt hat: Ich danke dir, Vater, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhören wirst. Und dann erst sagt der Lazarus: Komm heraus. Bringt eure Bitten mit Dank vor Gott, denn es gibt einen Grund, einen tiefen Grund unserer Freude und unserer Dankbarkeit, dass Gott Mensch geworden ist und dass er, wie wir es eben auch in der ersten Lesung gehört haben, dass er das Urteil gegen dich aufgehoben hat. Gott hat nichts gegen dich, auch wenn du schwach warst, auch wenn du gesündigt hast, er hat das Urteil gegen dich aufgehoben. Und der Prophet Jesaja geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, er freut sich und jubelt über dich. Er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag. Gott freut sich über dich und er jubelt über dich. Er freut sich, dass es dich gibt. Er freut sich, dass du da bist. Er freut sich, dass du dein Herz für ihn geöffnet hast. Er freut sich, dass du in die Begegnung mit ihm eintreten möchtest. Und das Magnificat, das die Gottesmutter gesungen hat, das ein Lobpreis ist für das Geschenk der Erlösung, ist wie ein menschliches Echo auf diese göttliche Freude, auf die Freude, die Gott zu uns hat. Wir antworten damit, indem wir dem Herrn danken, indem wir ihn preisen und loben dafür, dass er uns erlöst hat. Und der Lobpreis nimmt uns herein in eine Gnade und eine innere Stärke, dass einfach die Verzweiflung oder die Not keine Macht und keine Gewalt über uns gewinnt. Wir sollen, wie Johannes der Täufer, Boten der Freude, manchmal auch Mahner sein. Er ermahnte das Volk und er verkündete die frohe Botschaft. Bei Johannes, dem Täufer, kommt beides zusammen. Und er sagt: Es kommt einer nach mir, er wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Das Wort ist ein Wort, das uns gilt. Bei der Taufe sind wir mit heiligem Geist und mit Feuer getauft. Gertrud von Lefort sagt in ihren Hymnen an die Kirche das wunderbare Wort: Deine Weihen, deine Hingabe an Gott, deine Taufe, deine Weihen seien wie heilige Zeichen von Feuer auf deiner Stirn. Niemand kann sie auslöschen. Wir tragen ein göttliches Feuer in uns. Dieses Feuer bewahrt uns davor, dass es böse Macht über uns gewinnt. Und dieses Feuer drängt uns, wie Jesus es selber gesagt und getan hat: Wie Feuer bin ich gekommen, auf die Erde zu werfen. Und wie bin ich beunruhigt, solange es nicht brennt überall. Dieses Feuer sollen wir entfachen in den Herzen der Menschen. Mahner, aber zugleich auch Bote der Freude sein. Und nicht nur Johannes ist es, auch die Gottesmutter ist es, wie sie uns hier vor Augen steht, in diesem wunderbaren Bild der Gottesmutter von Guadeloupe. Heute ist eigentlich der Gedenktag unserer lieben Frau von Guadeloupe und der Gedenktag tritt ein wenig in den Hintergrund. Der Gedenktag ist bei uns vielleicht weniger bekannt, aber Guadeloupe ist der größte Wallfahrtsort, den es gibt auf der Welt. 2016 wurde noch berichtet, dass an ihrem Festtag, dem 12. Dezember, etwa, ich habe vorhin mal nachgeschaut, etwa 5 Millionen in das Heiligtum gepilgert sind. Und 2019 wurde berichtet, dass etwa 11 Millionen in ihr Heiligtum gepilgert sind. vor nahezu 500 Jahren, genau vor 490 Jahren, 1531, hat sie durch die Begegnung mit dem kleinen Indio Juan Diego eine Bewegung der Erneuerung in Lateinamerika und in Mexiko ausgelöst, dass viele sich zu Christus bekehrt haben. Juan Diego war auf dem Weg in die Heilige Messe, die Gottesmutter ist ihm erschienen. Er hatte einen lieblichen Gesang wie von Vögeln gehört und auf einmal wurde es still und die Gottesmutter erscheint ihm und sie bittet ihn, er soll zum Bischof gehen und er soll dem Bischof auftragen, hier an dieser Stelle, wo sie erschienen ist, eine Kirche zu bauen. Er geht hin, er braucht lange, bis er endlich zum Bischof vorgelassen wird. Er spürt, der Bischof glaubt ihm nicht so recht. Und am folgenden Tag, als die Gottesmutter ihm wieder erscheint, da sagt er, schickt doch einen anderen, nicht einen einfachen Bauern, einen kleinen, dem man keinen Glauben schenkt. Schickt einen großen, einen mächtigen. Aber die Gottesmutter besteht darauf, dass er zu ihm geht. Und so trägt er ihm noch einmal die Bitte vor. Und der Bischof verlangt ein Zeichen von ihm. Die Gottesmutter hat ihm gesagt, er soll am anderen Tag wiederkommen. Doch am anderen Tag, auch das ist eine tröstliche Botschaft für mich, ist sein Onkel so schwer krank, dass er seinem Onkel beisteht. Ja, die Not lässt ihn so wachsam sein. Den heiligen Juan Diego, Johannes Paul II., hat ihn selig und auch heilig gesprochen, dass er seinem Onkel beisteht. Und erst einen Tag darauf, als er auf dem Weg ist, um einen Priester zu rufen für seinen sterbenden Onkel, begegnet ihm die Gottesmutter wieder. Und sie sagt ein wunderbares und tröstliches Wort, was auch in unserer Zeit ein Tröst. Unter anderem sagt sie dieses Wort, verschiedene Dinge, tröstliche sagt sie zu ihm, aber unter anderem sagt sie in Bezug auf seinen Onkel, der sterbenskrank ist, fürchte dich weder vor dieser Krankheit noch vor irgendeiner anderen Krankheit. Hab keine Angst und keinen Kummer. Bin ich denn nicht hier, deine Mutter? Im selben Augenblick erfährte später Juan Diego, wird sein Onkel geheilt. Er selbst hört auf die Gottesmutter. Sie sagt ihm, er soll auf den Berg gehen, Blumen pflücken an einem Ort, wo nur Dornen und Disteln wachsen, wo nur steiniger Boden ist, zumal noch im Dezember in einer 2000 Meter Höhe. Er geht hin, er pflückt die Blumen in seine sammelt sie in seiner Tilma, seinem Art Poncho, den er anhat, und er bringt sie dem Bischof. Und als er die Blumen vor ihm niederlegt, erscheint auf der Tilma dieses wunderbare Bild der Gottesmutter, unserer lieben Frau von Guadeloupe. Ein Bild, das der Wissenschaft bis heute große Rätsel aufgibt. Die Tilma ist aus einem Material gewoben, das aus Kaktusfasern ist, das normalerweise nach 20 Jahren zerfällt. Und seit 500 Jahren gibt es diese Tilma, zu der Millionen Menschen gepilgert sind. Mit Farben darauf, die man nicht analysieren kann, fein auf einem groben Stock gemalt, dass es unerklärlich ist, dass das von unmöglich ist, dass es von Menschenhand gemacht ist. Bis dahin, dass man die Körpertemperatur dieser Person gemessen hat, die Körpertemperatur unseres menschlichen Leibes 36,6 Grad entsprochen hat. Bis dahin, dass man Herztöne gehört hat, denn die Frau von einem Kind, das die Frau im Leib trägt. Sie ist als schwangere Frau dargestellt. Ein Bild, das in besonderer Weise in die Adventszeit passt. Ein Bild, weshalb dann die Gottesmutter von Guadeloupe auch in besonderer Weise die Patronin des ungeborenen Lebens geworden ist. Wunderbare, viele Dinge gäbe es zu sagen. Ich selbst habe mich viel zu wenig noch damit beschäftigt. Aber bis hin zum Sternenhimmel, den sie auf ihrem Gewand trägt, der dem Sternenhimmel entspricht, der in der Nacht dieser Erscheinung, in diesem Zeitraum genau dort über Mexiko war. Bis hin zu den Augen, die man 2000-fach vergrößert hat. Und mit Computertechnik konnte man sogar erkennen, dass sich in den Augen der Gottesmutter die Szene widerspiegelt, an dem eben der kleine Juan Diego wo da die Gottesmutter ihm erschienen ist. Nicht nur das Bild, auch die Worte der Gottesmutter sollen uns Trost und Hoffnung geben. Hab keine Angst, hab keinen Kummer. Bin ich denn nicht hier? Ich, deine Mutter.